Aktuell.
In den letzten Wochen haben wir schon viel gestaunt hier auf ERF Plus und auch bei den anderen Produkten vom ERF. Das Schwerpunktthema gerade lautet nämlich Schöpfungslust. Und beim Blick in Gottes Schöpfung kommt man ja aus dem Staunen überhaupt nicht mehr heraus. Gerade beim Blick in den Sternenhimmel. Und das ist ja für mich unfassbar, was die da in der Kosmologie alles herausfinden. Und das soll aus dem Nichts heraus entstanden sein. Davon geht heutzutage eigentlich keiner mehr aus. Woraus und wie alles entstanden ist, ist für manche allerdings nach wie vor die Gretchenfrage für Glaube und Wissenschaft. Dabei passt beides doch auch hervorragend zusammen. Ein Beitrag von Miri Langenbach.
Vor 120 Jahren veröffentlichte Albert Einstein seine Relativitätstheorie. Er sagte damals, das Universum hat keinen Anfang und kein Ende, es war schon immer und wird immer sein. Das war wissenschaftlicher Konsens. In der Bibel steht das anders. Das Universum hat sehr wohl einen Anfang und auch irgendwann ein Ende. Sind Einsteins Gleichungen dann falsch? Nein, sagt Dr. Alexander Fink, Leiter des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Man kann sie anders berechnen.
Und da ist jetzt spannend, dass ziemlich zeitgleich ein russischer Physiker, Alexander Friedmann, und ein katholischer Priester, Georges Lemaître, ein Belgier, haben herausgefunden, Mensch, eigentlich lassen diese Gleichungen ja auch eine sogenannte expandierende Lösung zu, also eine Lösung, die ganz klein anfängt und dann immer weiter anwächst, immer größer wird und immer größer wird. Das Universum dehnt sich sozusagen aus. 1929 kamen ganz interessante Beobachtungen da rein, dass Edwin Hubble Messungen an fernen Sternen, den Cepheiden, gemacht hat und festgestellt hat, Mensch, das Licht von denen ist ja alles rot verschoben. Wenn ein Stern, der Licht aussendet, sich von uns wegbewegt, dann werden die Lichtwellen auseinandergezogen und damit haben sie nicht mehr die gleiche Farbe, die nehmen wir nicht mehr wahr, wie wenn er sich nicht bewegen würde, wie wir sie auf der Erde wahrnehmen. Das haben die Wissenschaftler festgestellt und damit festgestellt, wenn das rot verschoben ist, bedeutet es, die Sterne bewegen sich von uns weg. Und das bedeutet irgendwo, wenn sich alles von uns wegbewegt, irgendwie scheint sich's ja dann auszudehnen.
Eine physikalische Grundregel, alles was einen Anfang hat, hat auch eine Ursache. Also, wenn das Universum sich ausdehnt, gibt es auch einen Anfangspunkt, wenn man rückwärts rechnet. Ohne einen wie auch immer gearteten Anfang lässt sich zum Beispiel die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung gar nicht verstehen. Also, zurückgerechnet zum Anfang. Hier geschieht Erstaunliches.
Da brechen dann leider alle Gleichungen zusammen. Das ist eine ganz spannende Frage in der Physik, was da genau passiert ist. Und auch empirisch kommen wir an den Punkt leider nicht ran. Wir können das ja nicht im Labor simulieren. Das ist tatsächlich ein Ärgernis gewesen für zahlreiche Kosmologen damals. Ob man Arthur Eddington nimmt oder John Gribbin. Die haben in Nature, also in einer der angesehensten wissenschaftlichen Zeitschriften, haben die geschrieben, das größte Problem mit der Urknalltheorie ist letztendlich philosophischer, ja wahrscheinlich sogar theologischer Art. Was war vor dem Urknall? Das heißt, allein aus wissenschaftlichen Argumenten heraus stoßen Physiker auf einmal an eine Grenze der Wissenschaft. Hier muss was passiert sein, was Außergewöhnliches passiert sein, was wir nicht einfach so mit unseren Gleichungen beschreiben können.
Was an dem Punkt genau geschehen ist und wie es sich zugetragen hat? Die wissenschaftlich korrekte Antwort lautet, wir wissen es nicht. Alexander Fink ist überzeugt, der Anfang, das ist, als Gott sprach, der Schöpfungsbericht der Bibel.
Ich kenne tatsächlich einen Wissenschaftler, Hugh Ross, und der ist durch diesen Schöpfungsbericht tatsächlich zum Glauben gekommen. Für den war der Punkt der, dass er gesagt hat, er hat sich im Grunde alle Schöpfungsmythen angeschaut und alle Religionen, was sagen die eigentlich zum Thema Schöpfung? Und das Einzige, was für ihn Sinn gemacht hat, war der biblische Schöpfungsbericht. Alles andere hat für ihn überhaupt keinen Sinn gemacht. Also von daher, der Bericht hat offenbar ein paar Widerhaken, die auch für Naturwissenschaftler relevant sind. Nun ist es aber so, es muss uns ja nicht verwundern, dass dieser Begriff jetzt nicht klingt wie ein Text aus unserem Schullehrbuch Biologie oder Physik oder so ähnlich. Denn diese Wissenschaftszweige sind ja erst viel, viel später entstanden und der Text ist ja schon deutlich vorher geschrieben worden. Da gab es Naturwissenschaft noch nicht. Von daher, wenn jemand jetzt sagt, also ich glaube nur dann an Gott, wenn der Schöpfungsbericht auch wirklich einem naturwissenschaftlichen Text gleichkommt, dann ist es, glaube ich, eine Anforderung, die man so nicht stellen kann an die Bibel, weil die Bibel ist ja trotzdem ein historisches Buch und Gott hat sich so Schritt für Schritt den Menschen immer wieder ein Stückchen mehr offenbart.
An dieser Stelle betreten wir also neuen Boden, den der Theologie und des Glaubens. Wie war das mit der Schöpfung? Gott sprach und es wurde und es dauerte eine Woche. Alexander Fink, ganz der Wissenschaftler, weiß, dass man gut durchargumentiert auf unterschiedliche Erklärungen kommen kann.
Ich würde sagen, es gibt drei Hauptkategorien und in allen drei Hauptkategorien habe ich gute Freunde, die aus meiner Sicht gute Wissenschaftler sind und auch begeisterte Christen. Und die haben unterschiedliche Ansichten. Die eine Ansicht wäre eben der junge Erde-Kreationismus, wie er zum Beispiel von Wort und Wissen vertreten wird. Letztendlich ist es so, diese Tage sind wörtlich zu verstehen. Dementsprechend ist die Erde dann eben und das Universum 10.000 Jahre ungefähr alt. Und vor dem Hintergrund müssen wir dann auch die naturwissenschaftlichen Daten, die anderes auszusagen scheinen, anders deuten. Da muss man natürlich sagen, biblisch kann man diese Auffassung durchaus teilen. Aber Naturwissenschaftler würden natürlich an vielen Stellen widersprechen. Deswegen ist es auch nicht die einzige Ansicht. Eine zweite Ansicht wäre die theistische Evolution. Die Hauptaussage ist, Gott hat die Welt geschaffen und er hat Lebensraum geschaffen und den hat er auch noch gut strukturiert, sodass Leben da auch Einzug halten kann. Und genau das beobachten wir auch in der Naturwissenschaft. Also Gott macht, dass die Welt sich selbst macht. Da gibt es natürlich als Gegenargument ein paar theologische Gedanken. Naja, und dann gibt es eben noch den sogenannten alte Erde-Kreationismus. Der würde sagen, naja, es gibt gute wissenschaftliche Argumente dafür, dass das Universum und die Erde eben alt ist und nicht nur 10.000 Jahre. Radioaktiver Zerfall zum Beispiel, radioaktive Datierung und so. Naja, und trotzdem glauben wir, dass der Text schon eine physikalische Relevanz hat. Er ist nicht einfach so in den luftleeren Raum gestellt, aber das mit den Tagen ist sicherlich nicht unbedingt wörtlich zu verstehen, zumal auch im hebräischen Text steht da Tag 1. Wörtlich müsste man also übersetzen ein Tag 1. Das heißt, es könnte sein, dass es sich hier um eine Reihe von Input-Tagen handelt sozusagen. Die Welt ist erstmal so, die entfaltet sich erstmal und dann kommt Gott und bringt nochmal neuen Input rein und so argumentiert dann die dritte Weise. Also junge Erde-Kreationismus, theistische Evolution, alte Erde-Kreationismus.
Argumente und Gegenargumente. Kein eindeutiges So war das, basta möglich. Können einige nur ganz schwer aushalten.
Ich denke, wir müssen auch lernen, manchmal mit offenen Fragen zu leben. Und ich würde jetzt persönlich meine Hand für keine dieser drei Theorien ins Feuer legen. Ich würde meine Hand ins Feuer legen dafür, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, aber nicht für die drei Theorien. Aber ich sage immer, wenn ich mal im Himmel bin, dann ist meine erste Frage, die ich an Jesus habe, können wir uns zusammen ins 4D-Kino setzen und den Film anschauen, wie es damals wirklich war, wie du die Welt wirklich gemacht hast und wie der Schöpfungsbericht zu verstehen ist in der Bibel. Und darauf freue ich mich schon. Und ich denke, da sitze ich bestimmt nicht alleine in dem Film.
Das war die Kurzfassung des Interviews mit Dr. Alexander Fink vom Institut für Glaube und Wissenschaft. Den Podcast mit ihm und ERF-Yes-Moderator Ingo Marx verlinken wir Ihnen auf erfplus.de in der Audiothek unter Aktuelles vom Tag. Und da, wo der Podcast herkommt, da gibt's noch mehr davon. Die Reihe von ERF-Yes heißt Frag los. Und auch die verlinken wir Ihnen in der Audiothek.